Ja, angekündigt ist das mit so ein Jammer. Ja, ein Jammer, das kommt von einem Ausdruck aus der Lutherbibel zum Predigttext, den ich jetzt lese. Und da heißt es, dass es Jesus jammerte. Die große Ernte überschreibt die Lutherbibel diesen Abschnitt in Matthäus 9 vom Vers 35 an. Das sind die letzten Verse. Und dazu kommt dann noch aus Kapitel 10 die ersten 10 Verse. Da heißt es, Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austreiben, und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese, zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpäus und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Reisetasche, auch nicht 2 Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken, denn ein Arbeiter ist seine Speise wert. Soweit der Predigttext. Jesus war zu den verlorenen Schafen Israels gesandt. Und dieser Text fasst zusammen, was Jesus tat. In den Abschnitten vorher und nachher werden also da verschiedene einzelne Ereignisse berichtet aus der Wirksamkeit Jesu. Und hier ist also sozusagen die Zusammenfassung, was Jesus getan hat, als er hier auf der Erde lebte. Und die erste Frage, die ich an den Text gestellt habe, was hat ihn motiviert? Was hat Jesus angetrieben, das zu tun, was er getan hat? Und da kommen wir auf dieses Wort, das Luther übersetzt hat, es jammerte ihn. Man könnte es auch schön übersetzen mit, es packte ihn das Erbarmen. Und da sind wir bei dem Text aus Hosea, wo Gott sagt, das Volk Israel ist zwar völlig verrottet und unbrauchbar und ungehorsam, aber ich habe Erbarmen mit euch. Jesus ist angetrieben vom Erbarmen. Die Frage ist, die ich mir dann gestellt habe, gab es denn dazu überhaupt einen Anlass? War das denn so schlimm, wie das hier klingt? War es denn nicht so, dass eigentlich das Leben in Israel ganz normal dahinging? Nun ja, es gab die Besatzung durch die Römer, manche Einschränkungen deswegen. Es gab die üblichen Probleme, die alle Zeit alle Menschen immer wieder befallen, wie Krankheit, Probleme mit Nachbarn oder was auch immer das eben ist. Aber sonst war das doch eher ein normales Leben, was zur Zeit Jesu möglich war. Waren die Leute aus Israel damals wirklich so jammervoll dran, dass Matthäus, der Evangelist, dieses Bild von den verschmachteten Schafen bemüht? Das stammt ja aus dem Alten Testament, im ersten Könige-Buch. Da wird von einem Propheten berichtet, der dem König Josaphat und Ahab vorhersagt, dass ihr Feldzug gegen den König von Damaskus, gegen die Aramäer, kein Glück bringen wird. Obwohl die ganze Hundertschaften von Propheten, die angestellt waren, alle gesagt haben, Heil und Sieg, wir haben den Sieg sicher. Gott sagt, dass er den Krieg will. Aber dieser eine Micha, der sagt, nee, das wird so nicht sein. Ich habe gesehen, Israel, wie Schafe, die auf den Bergen verirrt, auf den Bergen umherirren. Also so ein Bild wie nach der verlorenen Schlacht, wenn man sich jetzt also so vorstellt, wie da die Unterlegenen weglaufen, sich verstecken, versuchen davonzukommen. Die wie Schafe, die keinen Hirten haben auf den Bergen. Dieses Bild, das bemüht hier Matthäus, das sagt Jesus seinen, bemüht hier Matthäus und nutzt es, um zu sagen, was Jesus sieht und was Jesus eben dieses Erbarmen, bei Jesus dieses Erbarmen auslöst. Und ich denke, da steckt das Eigentliche dahinter, was Jesus sieht, wenn er die Menschen anschaut, die da zu ihm kommen. Das ist ja in einer Zeit gewesen, als Jesus richtig ordentlich Zulauf hatte, als die Leute ihm nachliefen, rund um den See Genezareth, immer dahin, wo er war, wo man kam zu ihm, um sich heilen zu lassen, weil, wie es hier heißt, er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Also Jesus ist da sehr gefragt in dieser Zeit. Und trotzdem, er sieht, dass den Menschen etwas fehlt. Sie sind ja eigentlich das Volk Gottes. Sie sind berufen, Gott zu gehorchen und mit ihm zu leben. Und das geschieht offensichtlich eben nicht. Sie sind eine Herde oder ein Haufen Schafe. Eine Herde ist ja dann nicht mehr, wenn keine Leitung und keine Ordnung mehr ist, sondern es sind ein Haufen Schafe, die ohne Leitung sind. Im Alten Testament wird immer wieder auch davon gesprochen, also dieses Bild der Schafe für das Volk Israel natürlich, und es wird auch immer wieder davon gesprochen, dass Gott eigentlich der Hirte Israels ist. Und das sagt uns dieser Text, das war nicht der Fall, dass eben viele der Menschen in Israel nicht dem Hirten folgten. Und das ist der große Jammer, den Jesus hatte über sein Volk. Das Volk Gottes war ohne seinen König, ohne seinen Gott, ohne seinen Herrn. Und ich denke, das erklärt dann auch den Predigtauftrag, den er seinen Jüngern gibt und den er auch selber durchgeführt hat. Wenn das so ist, dass die Leute eben ohne Leitung sind, ohne eine Orientierung, dann ist es ganz wichtig zu sagen, wo denn die Orientierung ist. Und das ist hier gesagt in dem Satz, dass er das Evangelium von dem Reich Gottes predigte. Jesus predigte das Evangelium und er gab seinen Jüngern den Auftrag, geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also die Antwort auf die vielen Probleme, die es gegeben hat bei den Menschen, ist die, dass ihnen das Evangelium vom Reich gesagt wird. Hier ist, sagt Jesus, hier ist der euch leiten kann. Hier ist der es gut mit euch meint und der, bei dem ihr Erbarmen findet. Können wir Parallelen erkennen zu uns heute? Es wäre wahrscheinlich genauso heute, dass Jesus vom Erbarmen gepackt würde, wenn wir ihn fragen, wie er unsere Gesellschaft sieht. Der Befund über den Zustand unserer Gesellschaft könnte ganz ähnlich sein. Äußerlich alles gut, alles paletti. Aber wie solide ist das? Wohlstand, permanentes wirtschaftliches Wachstum, immer mehr persönliche Freiheiten. Das sind ja so die Wünsche, die geäußert werden. Das ist so das, was die Menschen bewegt. Und wenn man mit denen spricht, die in der Öffentlichkeit Meinung machen, dann werden diese Dinge genannt, persönliche Freiheit. Aber das heißt ja doch letztlich, jeder macht, was er will. Das scheint das Ideal zu sein. Wenn das aber so ist, dass jeder macht, was er will, dann ist das etwas, was mich an das Buch der Richter erinnert. Dort heißt es mehrfach, ein jeglicher tat, was ihn gut dünkte. Und die Gesamtbeurteilung des Buches zu der Zeit war, dass da alles drunter und drüber ging, also dass dort keine Ordnung war in dieser Zeit. Ist ganz klar, wenn jeder macht, was er will, dann gibt es keine Ordnung, dann ist es ganz schwierig, miteinander auszukommen, dann ist es schwierig, miteinander zurechtzukommen. Heute versucht man, biblische Werte zu ersetzen mit immer mehr Freiheiten. Denn in einer Welt, wo die unterschiedlichsten Kulturen zusammenkommen, die alle irgendwie Vorstellungen haben, wie das Leben funktioniert und wie man miteinander auskommen kann oder soll, aber wo die Vorstellungen natürlich unterschiedlich sind, da sie auf verschiedenen kulturellen Wurzeln gewachsen sind, da muss man ja irgendwie sehen, wie man miteinander zurechtkommt. Worauf verständigen wir uns? Wenn wir diese Frage stellen in unserer Gesellschaft, dann kommt immer sehr bald dieses Stichwort von den europäischen Werten. Ich weiß nicht, wer so ein bisschen diese Diskussion verfolgt. Europäische Werte, was das eigentlich sein soll. Was ist das, die europäischen Werte? Davon hört man also sehr, sehr wenig. Wenn man danach fragt, was die europäischen Werte sind, dann kommen so ein paar oberflächliche Begriffe, aber im Einzelnen eindeutig definiert sind diese europäischen Werte, wonach sich jeder richten soll, jedenfalls nicht. Was aber eindeutig ist, ist, dass Gott außen vor ist. Der spielt keine Rolle bei den europäischen Werten. Wenn man guckt, wie sich die europäischen Werte oder wo sie sich ableiten, dann würde man sagen, im Grunde genommen sind die europäischen Werte eine Weiterentwicklung des Humanismus. Humanismus, den man vielleicht so beschreiben kann, von Goethe: edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das sollen wir selber können. Das Problem ist dabei, dass bei diesem Versuch, das Paradies zu kreieren, zu verwirklichen, diesen Versuch, das ohne den lieben Gott zu tun, dass wir die Menschen dazu leider nicht haben. Und so ist es auch in Deutschland heute ein großes Erntefeld, in dem wir arbeiten können. Die religiösen Elemente verschwinden aus der Erziehung. Die Kirchen verlieren jede Menge Mitglieder. Und es gibt immer mehr Menschen in unserem Land, die keine Ahnung haben davon, was es mit Glauben, mit Jesus, mit Gott auf sich hat. Was hat nun Jesus damals getan? Was hat er empfohlen in dieser Situation? Im Vers 5 und folgenden heißt es einmal: er ging in alle Städte und Dörfer. Er ist also dahin gegangen, wo die Menschen sind. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, er lehrte in ihren Synagogen. Da, wo die Werte vermittelt wurden, da ist er hingegangen und hat das Evangelium verkündigt. Er predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Was heißt das, Reich Gottes? Man könnte es ganz kurz so zusammenfassen: das Reich Gottes ist da, wo Gott regiert, wo er das Sagen hat. Und das ist eine frohe Botschaft, dass es dieses Reich gibt, diesen Bereich, in dem Gott was zu sagen hat, weil uns Menschen das unwahrscheinlich hilft. Wir, die wir nicht zurechtkommen mit den Anforderungen, die der Humanismus an den Menschen stellen würde. Wir, die wir miteinander nicht zurechtkommen. Wir, die wir immer wieder erleben, dass unsere Herzen gar nicht so nett sind nicht so wollen, wie wir es eigentlich für gut halten. Das Reich Gottes, das ist der Ort, wo wir geheilt werden können. Und das ist das vierte eben in dieser Reihe, was Jesus getan hat. Er heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Da sind sicherlich zunächst auch diese ganz normalen medizinisch identifizierbare Krankheiten mit gemeint, wie wir ja viele Einzelberichte haben, aber auch Krankheiten im Denken, Gebrechen in unserem Verhalten. Das gehört auch dazu. Das ist das, was Jesus in der Situation getan hat. Und nicht nur er selber hat das getan, sondern er hat eben auch seine Jünger mit einbezogen. Nicht umsonst steht dann im Anschluss an diese ersten 5 Verse diese Aussendung der 12 Jünger. Wir wissen, dass Jesus dann nochmal eine große Truppe, über 70 Jünger, Nachfolger ausgesandt hat, um genau das Gleiche zu tun, was er selber auch getan hat, dass sie eben hingehen in die Dörfer und die Städte, dass sie lehren, dass sie das Evangelium vom Reich Gottes weitersagen und dass er in die Krankheiten, dass sie Krankheiten und Gebrechen, böse Geister, wird hier extra noch erwähnt, dass sie davon, die Menschen davon heilen. Jesus bezieht also seine Jünger ein und fängt aber nicht damit an, dass er sagt, so, jetzt aber mal kräftig ran. Als diese Analyse hier genannt wird, als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Und da sagt er jetzt dann nicht, so Leute, jetzt aber mal ran, jetzt mal doppelt schnell gearbeitet oder doppelte Zeit eingesetzt für das Evangelium. Er sagt zunächst einmal, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Also zunächst, angesichts der Situation, gilt es zu beten, zu bitten, dass der Herr Arbeiter in die Ernte sendet. Und dann darauf zu hören, wo man selber hingesendet wird. Nicht die Analyse, die besagt, dass es wenig Arbeiter sind, bestimmt unser Handeln oder soll unser Handeln bestimmen, sondern der Auftrag, den Jesus gibt. Und der ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wo man steht. Aber es ist auf jeden Fall ein Auftrag, der Arbeit bedeutet. Das ist hier ein Wort für Arbeiter verwendet, das eben im Griechischen benutzt wird für Arbeit, wo man sich auch schmutzig macht, wo man dran zu knabbern hat, was nicht so ganz einfach ist. Der Herr der Ernte soll Arbeiter in seine Ernte senden. Und wenn wir vorhin gesungen haben, dass wir uns Jesus ganz hingeben, dann ist das die Bereitschaftserklärung, dass wir gerne mit anpacken wollen. Aus diesem Text lerne ich, dass Mission nicht in erster Linie etwas damit zu tun hat, dass ich in irgendwelche fremden Länder gehe, sondern dass ich dort, wo ich lebe, eben das tue, was den Jüngern hier aufgetragen wird. Hingehen zu den Menschen, ihnen das Evangelium weitersagen, zu heilen, wo immer das möglich ist, ihnen Gutes zu tun. Ich lese immer wieder in den Missionsberichten, dass es ganz entscheidend darauf angekommen ist, wenn Menschen zum Glauben kommen, wie sie den Missionar oder den Christenmenschen erlebt haben im Alltag. Sie wollen sehen, wie das aussieht, wenn ich mit Jesus lebe. Und ich denke, das ist etwas, was auch hier im Ort gilt, dass die Menschen sehen, wie das dann funktioniert, dieses Leben mit Jesus und was das bringt. Das bedeutet Arbeit, das bedeutet Hingehen, jedem nach dem Maß der Fähigkeiten, die ihm gegeben sind. Jedem so, wie er es kann und versteht. Aber die Leute möchten sehen, dass etwas passiert und dass da in unserem Leben auch jemand ist, der die Macht und die Gewalt hat und uns sagt, was zu tun ist. Und dass er uns eben auch hilft, Menschen zu sein, die ja die Liebe Gottes weitersagen. Menschen zu sein, die voll Erbarmen sind und mit den Gebrechen, mit den Nöten der Menschen, mit denen wir leben, ja, Erbarmen haben. Der Herr der Ernte, der sendet Arbeiter in seine Ernte. Darum wollen wir ihn bitten und dazu wollen wir bereit sein, damit die große Ernte, von der der Text hier spricht und die wir in unserem Leben, in unserem Umfeld auch sehen, damit die eingebracht werden kann. Jesus meint es gut mit uns. Und Jesus meint es auch gut mit unseren Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen, mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Und das sollen wir ihnen vermitteln. Gott segne euch dazu. Amen.